Ja, ich kann ja schon mal anfangen. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und mache auch Eheberatung jetzt seit über 30 Jahren. Ich möchte von einer Klientin erzählen. Ein 15-jähriges Mädchen sitzt vor mir mit ihrem Vater. Ist still, in sich gekehrt, der Vater erzählt. Ich höre so ein bisschen, wer er ist und so. Sind eingebettet in eine Gemeinde. Der Vater ist sehr beschäftigt, Mutter ist auch berufstätig und so. Ja, was war? Unsere Tochter hat sich immer mehr zurückgezogen. Sie ist jetzt immer hauptsächlich in ihrem Zimmer und es ist dramatisch geworden. Ihr Rückzug geht zwar in die Schule, aber ich unterhalte mich später mit ihr allein. Sie wird gedisst. Sie geht Schule zu Hause und irgendwann nimmt sie das Messer und schneidet sich einen Arm auf. Sie kommt in die Klinik, Selbstmordversuch. Sie ist dort eine ganze Zeit, sie kommt wieder nach Hause, es hat sich nichts geändert. Sie kommt wieder in die Klinik, sie kommt wieder nach Hause. Alle Therapie hat nichts geholfen, die Eltern versuchen sich zu verstehen. Und dann bin ich mit ihr alleine. Wir treffen uns alle 14 Tage, jede Woche. Bis sie wieder in die Schule geht, dauert das auch noch einige Zeit. In diesen Gesprächen versuche ich sie zu verstehen. Mit ihren Peergroups, mit ihren Freundinnen, mit denen sie früher zusammen war, sowas wie Mobbing erlebt, zieht sich zurück, war immer mehr alleine. Die Eltern wussten das auch. Ich habe etliche Sitzungen mit ihr, 12 bis 15. Ich kriege den Arztbericht von der Klinik. Und da steht drin, die Familie ist zerrüttet. Moment mal, ich habe gar nicht den Eindruck. Ich habe mich mit dem Vater, später noch mit der Mutter unterhalten. Sie sitzen vor mir. Sie erzählen mir, wie sie gemeinsam Familienurlaub machen. Es scheint alles in Ordnung. Wir haben etwa 18 Sitzungen, 15 Sitzungen gehabt. Ich schäme mich nicht, das zu sagen, bis ich dahinter gekommen bin, dass sie, wenn sie in ihr Zimmer geht, nur noch zockt, nur noch Filmchen guckt, TikTok. Nur noch dabei, diese Filme zu gucken. Und ich bin, nach dem, was ich gerade gehört habe, hundertprozentig davon überzeugt, was in keinem der Arztberichte drin stand, dass sie medienabhängig ist, dass sie gar nicht mehr anders kann. Und ich rede ganz ehrlich mit ihr und sage, du, deine dunklen Gedanken und wie das alles angefangen hat, sie hat dann lauter psychische Erkrankungen von Jugendlichen gezockt und wie das aussieht und sich da reingedacht und damit identifiziert. Das hängt mit diesen Filmen zusammen. Sie sagt dann unter Tränen, ich will davon wegkommen, es geht nicht. Würde jetzt zu weit gehen, sie versucht es, sie kommt immer wieder, es gibt einen Rückfall, bis sie davon frei ist. Heute ist sie wieder ein fröhlicher Mensch, ist zu Hause, es ist okay. Das war die Therapie. Dahinter zu kommen, war unheimlich schwer. Mit 15 löst man sich sowieso von den Eltern ab, redet mit denen nicht mehr so offen, wie es war. Das ist auch ganz normal, ja, in der Adoleszenz. Dass sie bei mir dann ehrlich wurde, das war ihr großer Gewinn. Wir haben, das geht mit Vertrauen, wir haben heute eine Zeit, wie sie, ich will es mal so sagen, noch nie gewesen ist. Das müssen wir uns mal bewusst machen, ja. Das hat noch niemals jemand so erlebt. Nur unsere Generation. Hauptsächlich durch Internet, durch das Digitale. Ich fasse ein bisschen zusammen. Echtzeitkommunikation weltweit, was Tim gerade gesagt hat. KI, damit fängt wieder, wie damals, wo Internet und das Digitale angefangen hat, ganz neu an. Wir haben grenzenlose Informationsverfügbarkeit. Wir haben autonome Mobilität. Raumfahrt wird entwickelt. Wer weiß, wie weit es in 10 Jahren ist. Selbstfahrende Autos und LKWs, das wird sich sicherlich weiterentwickeln. Wir haben dezentrale Finanzsysteme. Wir können Geldtransfers machen ohne die Verzögerung von Banken. Wir haben individuelle Medienproduktion, habt ihr auch angesprochen. Durch die KI können wir jederzeit zeitgleich mit jemandem reden, dessen Sprache wir nicht können. Alle diese Dinge kommen jetzt auf uns zu. Schon vorher hieß es und schon Arnold Gehlen, ein Soziologe, hat gesagt, alles, was wir uns heute an Werten erarbeiten, trägt den Charakter der Erstmaligkeit. Der Erstmaligkeit. Unsere Eltern, wenn wir was nicht wussten, konnten wir fragen. Wenn ich damit hier nicht weiter weiß, dann gehe ich zu Tim. Das heißt, Tim fragt nicht mich, sondern ich frage ihn. Die Jugendlichen wissen mehr und die nächste Generation wird jetzt immer mehr wissen als die Alten. Es ist alles auf den Kopf gestellt. Riten, Regeln, Autorität? Behalten wir die trotzdem? Ist das überhaupt noch richtig? Der Charakter der Erstmaligkeit. Noch nie gab's. Ja, mir sagt einer, ich habe gerade mit meinem Papa in Hongkong geskypt, ja. Skype gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Ist auch schon wieder vorbei. Er hat noch geskypt. Aha. In Hongkong. Ja, auf Dienstreise. Auf der anderen Seite gab es noch nie so viel Scheidungsweisen, noch nie so viel kaputte Familien, noch nie, jetzt müsst ihr weitermachen, was gab es noch nie? Uns ist das gar nicht so bewusst, wie wir in unserem Leben jetzt eine Schneise schlagen gegen einen Urwald, wo noch nie jemand gewesen ist. Alles, was wir uns heute an Werten erarbeiten, trägt den Charakter der Erstmaligkeit. Worauf könnt ihr zurückgreifen? Fragt eure Eltern. Asbach. Und so versucht man eben auch heute alles noch mal ein bisschen anders zu machen. Und ich möchte es gar nicht werten. Warum nicht eine Hochzeit im Schwimmbad? Ja, Gottesdienst in der Kneipe, Beerdigung als Party. Mal was anderes. Ein 13-Jähriger lächelt einen nur müde an, wenn man sagt, du solltest jetzt ins Bett gehen, sonst bist du morgen müde. Wer redet schon von Onkel und Tante? Also, ich weiß nicht, wir sind Kollegen. Ne? Ich bin, glaube ich, ein bisschen älter, 73? Ein Jahr jünger. Und dann sind wir so eine Generation. Ne? Mein Vater hat noch gesagt, jetzt machen Diener. Och, ich konnte mir das nicht merken, wenn ich guten Tag sage. Man hat einen Diener gemacht. Meine Schwestern mussten einen Knicks machen. Ja, das war nicht nur, weil wir Pfarrerskinder waren. Was hat man uns getriezt? Knigge ist immer wieder umgeschrieben worden. Und es sind etwa 100 Jahre oder ein paar Jahre mehr her, da hat man gesagt, Herr Vater und Frau Mutter. Was ein Unsinn. Ja, für uns schon. Und das ist recht für unsere Kinder. Und da gab es die autoritäre Erziehungswelle, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hier wird getan, was ich sage. So. Und dann kam die antiautoritäre Erziehungswelle, wollen wir doch mal, ja, das Fernsein von der Erziehung ist die richtige Erziehung, hieß es damals. Und auch das hat man ausprobiert. Die Folge, es gab eine ganz große Verunsicherung, die bis heute durchzieht. Die sich bis heute durchzieht. Aber was wir nun mal alle brauchen und was ganz menschlich ist, das sage ich als Psychologe, der Mensch braucht Sicherheit. Verunsicherung zieht sofort Ängste nach sich. Und wir haben nicht wenige, die Angstneurosen haben, ganz schnell in Ängsten drin hängen. Eltern, die ihren Kindern, sei es noch so gut gemeint, Grenzen vorenthalten, verweigern ihnen ein existenzielles Grundbedürfnis, nämlich die Sicherheit. Ich will es mal anders übersetzen. Wenn dieser Raum jetzt hier keine Wände hätte, wäre es ungemütlich, ja? Ich weiß nicht, wie wir uns, abgesehen davon, dass es so kalt ist. Aber selbst im Sommer, der Mensch sucht immer Grenzen. Wir sind so, die geben uns Sicherheit. Da ist es gemütlich, sagen wir dann. Grenzen vermitteln ein existenzielles Grundbedürfnis. Kinder brauchen Sicherheit noch mehr als Erwachsene. Und nun ist es so, dass Riten solche Sicherheit vermitteln. Wenn wir uns umhören, dann merken wir, dass Riten, wie man sie auch werten will, gar nicht so sehr verbreitet sind. Manche Familien kennen kaum Riten. Riten sind aber etwas, das zu unserer Identität beiträgt. Ich bin ich. Das Selbstbewusstsein prägt. Gehören zu unserem Menschsein. Alte Vorstellungen, Riten. Da wurde eine Zeit lang auch im pädagogischen Bereich gesagt, das ist was Archaisches von früher. Ja, bei Riten stellt man sich so Indianer vor, die ums Feuer tanzen oder irgendwelche Götter huldigen oder irgend so etwas machen. Schwarze Magie, Satanismus, da kommen auch Riten vor. In unserem Kulturkreis allerdings nehmen wir meist nicht mehr wahr, wie viel Riten wir in unserem Alter haben. Wir halten sie für überholt, aber leben sie. Wir haben uns vorhin begrüßt am Eingang. Wieso denn eigentlich? Warum sagen wir Hallo oder Guten Tag? Grüß Gott. Riten schaffen etwas Wichtiges. Mit Riten zeigen wir, darauf kommt es mir an. Grüß Gott, hallo. Ich möchte mit dir nicht unverbunden sein. Sonst könnte ich Angst kriegen, du tust mir was an. Hallo. Wir lachen ihm entgegen, er lacht zurück. Oder sie. Riten hat man dann gedacht, das gehört an Stammtisch, das gehört in Schützenverein, aber nicht in unsere Familien, vielleicht sicherlich in Kirchen, aber bei uns? Also die antiautoritäre Erziehung nahm die Riten weg. Was sind eigentlich Riten? Es gibt unterschiedliche Riten. Ich möchte euch mal damit hineinnehmen. Es gibt lebenszyklische Rituale. Das hängt mit unserem Kalender zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr Herbstanfang mit euren Kindern feiert oder Frühlingsanfang oder ja. Es gibt lebenszyklische Riten, zum Beispiel die Geburt, der Geburtstag. Hat heute jemand Geburtstag? Der Geburtstag wird allgemein hin gefeiert. Lebenszyklisch. Ja, es gibt geschlechtsbezogene Riten und Initiationsriten. Wenn man nämlich von der Kindheit ins Erwachsenenalter rüberkommt, dann werden unterschiedlichste Feste gefeiert. Für viele ist es die Konfirmation. Und in unseren Breiten in Mittelfranken, da heißt es, danach darfst du auch Alkohol trinken. Hast ja Abendmahl gefeiert. Verrückt, ja? Damit verbindet man das. Es gibt ereignisbezogene Riten, Tod, da ist es immer üblich, ja, Leichnam wird aufgebahrt, man geht zum Grab hin. Ja, es ist eigentlich immer ähnlich. Warum eigentlich? Weil es ein Ritus ist, gibt allen Sicherheit. Man sagt herzliches Beileid, was soll ich denn sonst sagen? Jeder was anderes? Jeder einzeln besuchen? Man schreibt sich in ein Kondolenzbuch bei uns ein. Es gibt Krisen wie Krankheit, ein Ereignis. Wie gehe ich mit solchen Krisen um? Gewitter. Wir in unserer Familie früher hatten einen Ritus, wenn wir nicht schlafen konnten und es hat so gewittert, hat meine Mutter eine Kerze angezündet. Wir haben gewartet, bis es vorbei war. Sie hat was vorgelesen, uns Kinder beruhigt. Es gibt Interaktionsrituale. Interaktion ist das Zusammenspiel zwischen Menschen, man lässt Abstand. Ihr kommt nicht jedem Fremden gleich so nah und umarmt ihn. Das kann schon unangenehm sein. Ne? Und wenn einer immer so Abstand hält, auch. Naja, man sagt so an 1,5 Meter. Ihr müsst jetzt nicht nachmessen. Paare sehe ich auch hier, sitzen enger zusammen. Zu anderen lassen wir ein bisschen mehr Abstand. Ritus, Rituale des Rauchens. Die Raucher, die gehen in die Raucherecke. Interaktionsrituale. Es gibt Hygienerituale. Auch in der Familie. Vor dem Essen, nach dem Essen, Hände waschen, nicht vergessen. So hieß es bei uns. Hast du dir auch die Hände gewaschen? Das ist zu einem Ritus geworden. Es gibt überholte Rituale. Und das ist nur ganz interessant. Rituale, die gar keinen Sinn mehr erfüllen, bleiben häufig sehr auch noch als Rituale. Ich habe gehört von einer Synagoge, ein anderer Jude kam in diese Synagoge rein und er hat gesehen vor sich, die Leute, die in die Synagoge reingegangen sind, die haben sich alle so gedemütigt und sind dann in die Synagoge reingegangen. Bis er als Neuer dann gefragt hat, irgendwann hat er sich getraut, du, bisher, ich war schon in anderen Gottesdiensten, da gibt es diese Gewohnheit nicht, sich so zu demütigen und den Kopf runterzumachen. Warum ist das bei euch so? konnte ihm keiner sagen, bis er dann zu einem alten Juden kam, der schon ganz lang in dieser Synagoge war. Der hat dann gesagt, ja, weißt du, früher ist ein Ofenrohr durch die Tür gegangen und da haben sich immer alle geduckt und mussten drunter durch. Jetzt gibt's das nicht mehr. Das ist ein Ritus geworden. Und wenn ihr mal ganz genau hinguckt, also ich komme aus einem Diakonissenwerk, in Tabor habe ich meine Ausbildung gemacht. Wenn man mal ganz genau hinguckt, gibt es viele Rituale, die sind einfach so geblieben. Warum trägt eine Diakonisse heute noch die Tracht, die damals der Werkgründer eingeführt hatte? Weil das damals die Kleidung der verheirateten Frau war. Also die sollte keiner anmachen. Ja, wenn sie im Mutterhaus war, als Diakonisse ihr Leben Jesus versprochen hatte, dann sollte sie als verheiratet gelten. Die Kleidung hat sich geändert. Die Frauen tragen nicht nur Kleider, sondern auch Hosen. Das ist so geblieben. An vielen Orten bis heute, ja, ein Ritus, der längst überholt ist. Der Ritus hat noch etwas, was uns hilft zu verstehen, warum ein Ritus wichtig ist. Er gibt das Gefühl der Dazugehörigkeit. Wir kommen zum Internet zurück, aber das müssen wir erst verstehen. Durch Riten, durch Gewohnheiten entsteht für das Selbstbewusstsein ein Schnitt mit dem Selbstbewusstsein der anderen. Ich bin ihnen zugehörig. Wenn ich jemanden grüße, hallo, und der grüßt zurück, hallo, bin ich mit ihm, wenn auch nicht näher, aber ich bin schon mit ihm verbunden und ich weiß mich dazugehörig. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Dadurch entsteht, ohne dass wir es wissen, Gemeinschaftsgefühl. Und Gemeinschaftsgefühl ist für uns alle unglaublich wichtig, für unsere Seele, weil wir durch ein gutes Gemeinschaftsgefühl eine seelische Stabilität haben. Wenn jemand ein schlechtes Gemeinschaftsgefühl hat, hat er eine schlechte Stabilität in seiner Seele. Das Zugehörigkeitsgefühl muss gepflegt werden, sonst geht es unserer Seele schlecht. Es gibt keinen seelisch kranken Menschen, der ein gutes Gemeinschaftsgefühl hat. Das muss uns klar sein. Das heißt, wenn wir uns seelisch stabil halten wollen, dann müssen wir uns das klar machen, dass wir Beziehungen brauchen, die auch gepflegt werden müssen. Nimm jemanden aus einer Gemeinschaft raus, lass ihn ein halbes Jahr, Jahr lang alleine irgendwo, hinterher ist er durchgedreht. Kein Mensch schafft ein Leben ohne Gemeinschaftsgefühl. Manche brauchen es mehr, manche weniger. Und trotzdem brauchen wir es alle. Also, Ritus ist identitätsstiftend, stabilitätsfördernd, gibt Sicherheit. Ein Ritus ist kontrollierend, ohne dass wir es merken, für den anderen und für mich. Es gibt Struktur durch einen Ritus. Beim Ergebnis ritueller Ausdrucksformen sprechen wir von Zivilisation und Kultur. Wer keinen Ritus hat oder wo diese Riten nicht da sind, da ist keine Zivilisation und keine Kultur. Merken wir uns also, Riten vermitteln Gemeinschaftsgefühl, Identität, das Wissen um Zugehörigkeit und damit die dem Menschen notwendige Sicherheit. Der Ritus umschreibt aber nicht nur, und das ist jetzt die Folge, eine Tradition, sondern auch den Rahmen einer Grenzüberschreitung. Ich möchte euch das erklären, weil das zum Verständnis von Erziehung überhaupt unheimlich wichtig ist. Ritus, ein gelebter Ritus, hilft bei der Grenzüberschreitung zwischen Kindheit und Reife zum Beispiel, wie ich schon sagte. Die Grenze zwischen denen, zu denen ich dazugehöre, und den anderen. Meine Kinder sagten, wenn sie woanders waren, in einer Familie, erzählten sie dann oft, bei denen ist das ganz anders, die machen das ganz anders. Kennt ihr das? Meine Tochter sagte mal, ich glaube, da war sie schon 40, war bei uns zu Besuch, Papa, morgen ist Sonntag. Kannst du das machen wie früher? Was denn? Ja, du hast dann immer so Musik gehört. Also ich bin Bach-Liebhaber. Sonntag früh war Bach-Musik. Und dann bist du an unser Bett gekommen und hast uns geweckt. Machst du das auch morgen? Das war immer so schön. Kennt ihr das? Bestimmte Dinge, die ganz tief mit unserer Kinderzeit zu tun haben, helfen uns, Sicherheit zu geben, dass wir in einen neuen Abschnitt kommen, dass wir weitergehen können. Sie helfen uns, von der früheren Gemeinschaft in die neue hineinzugehen. Riten, Mädchen und Jungen haben alle ihre Dusche. Das ist für uns ja klar, man würde das nie in Frage stellen. Das ist Ritus. Wir reden nicht durcheinander. Kann ein guter Ritus in einer Familie sein. Wir halten uns an unsere Familienregeln und jede Familie hat dann ihren eigenen Stallgeruch. Das ist gut und richtig. Stehen wir dazu? Aber auch schon die vielen Grenzüberschreitungen, die besonders das Kind in der angstvollen unsicheren Eroberung in seiner Entwicklung erlebt, werden vom Ritus begleitet oder es hat keine Riten und Regeln. Jetzt sind wir bei dem, worüber wir uns heute unterhalten. Wie ist das eigentlich mit Internet? Und jetzt kommt Handy und Digitales, mit dem wir umgehen müssen. Wie geben wir da Sicherheit? Wie geben wir eine Einheit unserer Familie? Wie geben wir gemeinsame Werte? Wenn das zerbricht, zerbricht der Sinn des Lebens. So tief geht das. Das habe ich bei diesem Mädchen, von dem ich erzählte, hautnah mitgekriegt. Ich fasse mal zusammen. Riten und Regeln. Riten und Regeln geben den Menschen die Hintergrundfolie für Veränderungen. Durch sie finden sie aber Identität und gehen mit ihrer Hilfe auf neue Gegebenheiten zu. Wie sieht das nun praktisch aus? Mit Ritualen werden Eltern auch immer die Wichtigkeit ihrer Gottesbeziehung dem Kind vermitteln, wenn es ihnen wichtig ist und sie ihrem Kind eine Grundlage, eine gute Grundlage geben wollen. Das kann sein, gemeinsame Essenszeiten, dann gibt es frische Brötchen. die Lieblingstasse. Träume erzählen wir uns beim Frühstück. Das Tischgebet kann ein Ritus sein, manchmal zu weit, dass wir gar nicht mit den Gedanken dabei waren. Ruhezeiten, Auszeiten sind Rituale. Was integrieren wir, und das ist die Frage an euch, dann jetzt in die Familie? Wann wird eine Geschichte vorgelesen? Wann bekommst du von mir eine sanfte Rückenmassage? ADHS-Kinder brauchen das so sehr. Riten im Umgang mit Fernsehen und PC, also feste Sendungen, feste Zeiten, Filmabend. Gibt es ein Ritual für Krisen in der Familie? Wir hatten in unserer Familie die Familienkonferenz, eine tolle Sache. Alle kommen zusammen, einer darf die Familienkonferenz einberufen und dann wird gleichwertig, jeder darf das Gleiche sagen, vom 6- bis 16-Jährigen über ein Problem gesprochen, irgendwas, was er scheiße findet. Ein Abendritual, kuscheln, was vorlesen, Gebet, eine Geschichte, Abendlieder, ist doch ganz klar. Der Mensch kommt dann runter durch Rituale. Vielleicht kennt ihr auch solche Rituale. Ja, vorm Schlafen gehen nochmal Zähne putzen, Hände waschen, Gesicht, ja. Kopfkissen aufschütteln. Wieso mache ich das eigentlich jeden Abend? Vielleicht fragt ihr euch bei Ritualen, warum mache ich das? Irgendwie gehört das dazu. Man spricht nicht gern darüber. Abschiedsrituale. Ich kannte ein sehr schönes Ritual, das habe ich auch hier und dann bei meinen Kindern gemacht. Ein Gebet sprechen und das Kind segnen. Wenn eine Klassenarbeit, wenn eine Prüfung bevorstand. Das Kind segnen. Ich bin unter dem Schutz Gottes, diese Gewissheit. Familienrituale bei Ferienanfang, hatten wir auch sowas, wurde fest kräftig gefeiert, Advent, Weihnachten, Silvester. Nochmal, das alles gibt Sicherheit, Grenzen. Und jetzt ein Satz weiter, entgrenzte Kinder suchen nach Grenzen, weil sie keine Sicherheit haben. Sie suchen Grenzen, weil sie Geborgenheit brauchen. Ich darf es noch mehr zuspitzen. Verwöhnte Kinder, verzärtelte Kinder sind unsicher. Sie suchen nach Ersatz. Sie werden immer weitergehen, bis Grenzen kommen. Und werden dann Grenzen gesetzt. Was macht das Kind? Es misst. Es wird versuchen, weil die Grenze sehr spät kam, umso mehr gegen diese Grenze anzugehen. Es hat ja noch nie gelebt. Es fragt deshalb auch, ist diese Grenze wirklich in echt? Lieber Papa, du hast auch schon mal gesagt, das brauche ich nicht. Liebe Mama, manchmal durfte ich doch an die Keksdose. Und sind wir doch mal ehrlich, nicht jede Grenze ist gleich wichtig. Also die nicht so ganz wichtigen Grenzen, da sagen wir dann auch mal, wenn wir gute Laune haben, ne, im Urlaub oder so, ja, kannst du heute machen. Das Kind wird also versuchen, kann ich nicht doch. Ja, sagt man, bei manchen Sachen ist das völlig in Ordnung. Bloß, was ist es, wenn wir dem Kind das erlauben, weil wir zu schwach sind? Eine Mutter sitzt vor mir und sagt, wenn ich in den Supermarkt komme, dann schreit das Kind mir den ganzen Laden zusammen, bis ich schließlich ihm das Gewünschte kaufe. Aha. Aus der Sicht des Kindes ist es doch ganz klar, ich muss schreien, am Ende kauft mir das dann die Mama. Und so macht sich dann Mama oder Papa, völlig egal, zur Geräuschkulisse. Du sollst ruhig sein. Ich habe dir 1000 Mal gesagt, du sollst ruhig sein. Warum sagst du es 1000 Mal? Ja, weil es nicht still ist. Wie oft hast du es ihm denn erlaubt? Und du wirst am Ende wieder sagen, ich halte das nicht aus. Und wirst es ihm kaufen. Und das Kind weiß, so geht das Leben. Es hat ja noch nie gelebt. Also hat es dadurch vieles gelernt. Man muss sich durchsetzen. Auf diese Art und Weise, es bekommt also einen starken Willen. Das ist vielleicht das einzig Gute. Also Macht ist wie eine Ersatzbefriedigung, sagt Virginia Satir, für dieses Kind. Es wird mit Vehemenz gegen Grenzen laufen, wenn es gemerkt hat, dass die Grenzen nicht eingehalten wurden. Aus Sicht des Kindes können wir sagen, sogenannte tyrannische Kinder, das ist nicht genetisch. Das ist Unsinn. Tyrannische Kinder zeigen einen Schrei nach Geborgenheit. Und Geborgenheit geben nun mal die 4 Wände. Und zwar so, dass diese Wände sich nicht dehnen, sondern dass sie so bleiben, weil sie zur Wirklichkeit des Lebens gehören. Sonst werden sie in ihr Leben hinausgehen und wissen, aha, zu Hause, da war das immer so. Die Eltern haben nachgegeben oder wie? Mein Chef wird das auch. Und wenn der Arbeitskollege oder der Chef nicht nachgibt, dann sind die gemein. Das Kind hat das ja anders erlebt. Jetzt wird er erwachsen. Die Welt ist gemein. Seht, da liegt der Ursprung vieler Depressionen. Weil im Herzen eine Aggression entsteht, die das Kind, die der Jugendliche, der Erwachsene nicht rauslassen kann. Denn der Chef, der lässt sich keine Aggression gefallen. Wohin gehen die Aggressionen? Nach innen. Das nennt sich Autoaggression, das geht bis zum Suizid. Die Depressionsrate steigt enorm. Und wenn wir in die Kindergärten gucken und in die Pädagogik, steigen die Grenzen zu setzen. Wer setzt gerne Grenzen? Steigt auch enorm, ja, dass man diese Grenzen nicht ernst nimmt. Man will lieb sein. Es ist aber keine Liebe, weil ich dem Kind keine Geborgenheit gebe. Es sucht sich eine Ersatzbefriedigung. Und diese Ersatzbefriedigung heißt Macht. Durch viel zu späten Widerstand entsteht dann häufig ein abgrundtiefer Hass gegen die Eltern. Wenn wir eine Analyse mache, Lebensstilanalyse nennen wir das, und schauen in die Kindheit rein und wie die Beziehungen zu den Eltern so waren, dann erzählen wir manchmal, ich hasse meine Eltern. Ja, warum denn? Und wenn wir dann weiterreden, ja, die haben mir ganz viel erlaubt. Oder meine Tante hat immer gesagt, ich bin verwöhnt gewesen. Dann höre ich hin. Ganz besonders, wenn Depressionen da waren. Dieser abgrundtiefe Hass gegen die Eltern kommt in der Regel aus solch einer Erziehung. Denn aus Sicht des Kindes versteht es nicht, dass das Leben anders läuft. Oder wenn es das versteht, dann ist zu Hause irgendwas falsch gelaufen. Warum hat man mir das nicht gesagt? Damit haben wir jetzt ein Breakout. Die Möglichkeit, habe ich euch überfordert? Ist so ein bisschen klar geworden? Einer Murmelgruppe.
Ich würde vorschlagen, weil wir ein bisschen in Zeitverzug sind, dass wir vielleicht der Murmelgruppe die Pause anschließen oder das miteinander verweben. Also ihr habt die Möglichkeit, erstens mal einen Kaffee zu holen, zur Getränkerückgabe zu gehen und gleichzeitig euch dann wieder an euren Tischen zu treffen, um miteinander über das Gehörte ins Gespräch zu kommen, euch auszutauschen. Ich würde sagen, jetzt haben wir nämlich 11 Uhr, wir treffen uns dann in 15 Minuten wieder um 11.15 Uhr, um dann die Fragen mit aufzunehmen, die euch gekommen sind am Tisch, die via Menti mit reingekommen sind, und dann kommen wir weiter ins Gespräch. Okay, 15 Minuten, 11.15 Uhr, nutzt die Zeit, Getränke, Toilette und miteinander ins Gespräch zu kommen. Und? Oh ja, und die Tagesgebühr zu begleichen. Euren Kaffee genießen. Wer noch einen braucht, wir haben drüben eine intravenöse Station eingerichtet, damit es schneller geht mit dem Koffein, um wach zu fit zu werden. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem nächsten Part. Michael wird jetzt den zweiten Teil des Vortrags in die Hand nehmen und dann im Anschluss gleich angrenzend vor dem Mittagessen haben wir 20 Minuten, 25 Minuten eingeplant, um miteinander ins Gespräch zu kommen und auf eure Rückfragen und Fragen einzugehen. Also wenn ihr euch Fragen kommen, notiert sie nochmal fix oder gekommen sind. Hoffentlich habt ihr sie schon mal notiert, gerne auch über den digitalen Weg, und dann sehen wir in einer halben Stunde, welche Fragen zusammengekommen sind.
Jawohl. Fragen, die zwischendurch jetzt schon gekommen sind, wo ich nicht vergessen will, darauf noch einzugehen, ist zum Beispiel die Frage, man kann es auch übertreiben, ja, mit Regeln und Druck, und so wird das gemacht. Und der große Unterschied ist, ob ein Kind es erlebt, dass das von außen an ihn rankommt und es versteht die Regeln nicht. Dann ist es extrinsisch, sagen wir, ja. Und wie kriegen wir es hin, dass es intrinsisch ist, dass das Kind sagt, das mache ich, das leuchtet mir ein, das will ich auch. Das war Mist, ich würde es eigentlich gerne anders, aber es ist vernünftig, sodass es das mitverfolgen konnte. Wenn es das nicht mitverfolgen kann und aus seinem Inneren kommt, führt es regelmäßig zum Machtkampf. Und Machtkampf erkennt man daran, dass darum gekämpft wird, wer Sieger ist und wer Verlierer ist. Logisch. Das Kind will dann siegen und seinen Eltern eine Niederlage bereiten. Dann mache ich es trotzdem. Ach, das geht auch hintenrum irgendwie, finde ich dann. Und meine Erfahrung ist, dass Kinder immer siegen. Letztlich immer siegen. Durch Verweigerung, Hinterfotzigkeit, durch mit Freunden und wie auch immer. Darum steht für mich über aller Erziehungsberatung bloß keinen Machtkampf. Weder Eltern noch Kinder dürfen Sieger sein. Wir gehen miteinander den Weg. Manchmal muss man Grenzen aufweisen, die das Kind noch nicht versteht. Da muss man nochmal reden. Erziehung ist eine harte Arbeit und braucht Zeit. Und wenn wir uns keine Zeit nehmen, brauchst nicht kapieren, mach's einfach. Ja, dann haben wir den Machtkampf. Ist das deutlich? Also das ist ganz wichtig. Also das Verständnis des Kindes bekommen. Ich gehe nachher nochmal drauf ein. Jetzt zuerst mal auch die Frage, ja, sollen wir um Grenzen, da habe ich schon gehört, das leuchtet ein und das ist sicherlich auch, wird heute wenig drüber geredet, aber welche Grenzen denn? Das ist das Schwierige. Nun gibt es da eine ganz tolle ganz tolle Hilfe. Und jetzt spreche ich als Christ. Die Bibel, die Jahrtausende lang die Menschen begleitet hat, gibt uns, da Wissenschaftler zweifeln da nicht dran, auch die Ungläubigen, gibt uns Erfahrungen, wie das Menschsein geht. Der Christ weiß, dass diese sogenannten Erfahrungen aber in Gott begründet sind und dass Gott dahinter steckt. Jesus hat es selber gesagt. Jesus wurde gefragt, welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dieses: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst deinen Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Willen und mit deiner ganzen Kraft. Und das zweite ist dies: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und da steckt nun eine ganze Menge Weisheit dahinter. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Willen und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus spricht hier nicht von Leistung. Das und das und das musst du machen. Ihm geht es darum, dass wir eine gute Beziehung zu Gott haben, dann eine gute Beziehung zum Nächsten haben und dann auch zu uns selbst und nicht darum, dass wir blind gehorsam sind. Auch das Kind, der Jugendliche, soll nicht blind gehorsam sein. So auch in den 10 Geboten. Die ersten beiden Gebote, die uns helfen, sollen uns helfen, die Beziehung zu Gott, in die Nähe Gottes zu kommen. Das sind die ersten beiden, dann kommen die Gebote 4 bis 10. Da geht es um die Beziehung zum Nächsten. Also das dritte Gebot, die ersten beiden Gebote, 4 bis 10 zum Nächsten, und das dritte Gebot, das ist die Beziehung zu sich selbst. Achte auf dich selber. Das ist nämlich, das dritte Gebot ist das vom Feiertag. Das ist der Tag, da darfst du faul hinsen. Und Gott steht da drüber. Du darfst dich ausruhen. Dein Körper soll sich regenerieren. Also, es geht in allen 3 Geboten um Beziehung. Die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zu mir selber. Das schafft Gemeinschaftsgefühl, von dem ich vorhin geredet habe. Ein pädagogischer Lehrsatz heißt: Der Beziehungsaspekt ist dem Inhaltsaspekt immer vorgeordnet. Hört sich unheimlich kompliziert an. Ich will es ganz einfach sagen. Zuerst kommt immer Beziehung und dann kommt das, was ich dem Kind rüberbringen will. Wenn ihr zerstritten seid mit eurem Sohn oder eurer Tochter, dann könnt ihr reden, was ihr wollt. Dann geht's nicht rüber. Wir brauchen erst eine gute Beziehung, dann können wir die Pflanze setzen. In der Ehe genauso. Wenn ihr zerstritten seid, geht das schwer. Also wartet den Zeitpunkt ab, wo ihr euch näher kommt, wo ihr eine gute Beziehung, wo es besser ist. Ich habe es gestern gesagt, muss ich immer wieder dran denken. In der Ehe müssen wir nicht nur wissen, wo man Gas gibt, dann kommt Streit auf, sondern wo die Bremse ist. Jeder Autofahrer muss zuerst sich überlegen, wo ist die Bremse. Wenn wir nur Gas geben, dann geht es immer gegeneinander. wo komme ich an das Herz des anderen, wo muss ich mich bremsen, was ist jetzt nicht dran zu sagen. Erst kommt Kontakt, dann kommt Kontrakt. Erst die Beziehung, dann die Vereinbarung. Eine Vereinbarung klappt nicht, wenn keine gute Beziehung ist. Logisch? Also, da müssen wir mit uns selber besser umgehen. Orientierungshilfe. Wenn wir das nicht beachten, nochmal, kommen wir regelmäßig in den Machtkampf hinein. Hier geht es also zuerst mal um die Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu Gott in seiner Nähe, das schafft Ordnung, Ziel, Orientierung, Stabilität. Es regt uns selber an, diese Autorität anzuerkennen. Ich kann nicht einfach willkürlich den anderen sagen, das musst du jetzt machen, ob du das willst oder nicht. Sondern ich muss mich, so sagt es Gott ja auch nicht, ich ordne mich ihm unter. Gott wartet, Gott ist geduldig. Gott will, dass ich den Weg mit ihm mitgehe, er zwingt mich nicht. Das befreit mich aber auch zu Unabhängigkeit und dazu, Meinungen kritisch zu hinterfragen. Das soll ein Kind ja lernen. Die Beziehung und Hingabe an den anderen dann, an den Nächsten, schafft Sinn. Eine ganze psychologische Richtung ist darauf aufgebaut. Wer sich auskennt, ist Viktor Frankl, ein Jude, der die wunderbare Logotherapie entwickelt hat. Dabei geht es immer darum, Sinn ins Leben zu bekommen, weil heute unser Leben ganz leicht sinnentleert ist. Wozu das alles? Und Sinnlosigkeit führt in Suizidgedanken. Sie ermöglicht das Gemeinschaftsgefühl, ohne dass wir krank werden. Die Beziehung dann zu sich selbst, und das ist das Dritte, schafft Selbstwertgefühl und bestätigt die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Ich bin Gottes Spiegel. Ihr seid Gottes Spiegel, sagt die Bibel. Ja, Mann! Der das Weltall geschaffen hat, die schwarzen Löcher und alles, ihr könnt stolz auf euch sein. Da haben wir Selbstwertgefühl bei allem Scheiß, den wir gemacht haben in unserem Leben. Du bist Gottes Spiegel. Und das können wir auch so mit der Einstellung unseren Kindern weitergeben. Das sind Werte, die bleiben und die helfen. Ich möchte noch mal wiederholen. Die Bibel, ja, das ist noch zu früh, die Bibel will uns Autorität und Maßstab sein. Sie gibt uns unvergängliche Werte und sagt, achte zuerst auf deine Beziehung zu Gott. Wem das schwerfällt, ich sag's mal so, Menschen haben sich mir geöffnet, auch solche, die mit Gott nichts anzufangen wissen. Ich verstehe das. Häufig kommen sie selber aus einer Familie, wo das auch so war. Ich habe kaum einen Menschen erlebt, wo ein böser Wille dahinter war, dass er Gott nicht versteht und diesen Glauben und das alles. Ihr Christen, die ihr schon Kontakt zu Gott habt, seid doch ein bisschen barmherziger. Dass wir die auch begleiten, dass wir sie verstehen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind, dass sie nicht gezwungen werden in irgendeine Richtung. Unsere Zeit zeigt heute auch, dass die Beziehung zu Gott häufig langsam wächst. Lebe nicht auf Kosten der anderen, die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu dem anderen, also nicht auf seine Kosten leben, sondern Hingabe leben. Das ist der Schlüssel auch für die Ehe. Ja, wenn ich es aufs Ehekonto einzahle, kommt das irgendwann zurück, weil das Konto anwächst bis wir aus dem Minus wieder raus sind und das dann Pluszinsen trägt. Und das Dritte, achte auf dich selbst. Hab dich selber im Auge. Denn Gott sagt, weil du so wertvoll bist in meinen Augen geachtet, musst du, und damit meint er uns, jeden Einzelnen, herrlich sein, weil ich dich lieb habe. Also jeder, der sich selber verachtet, der spricht gegen Gott. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott, hilfe mir, ich bin sein Kind. Und jetzt zu meinem letzten Gedanken. Wann braucht mein Kind was an Reden, Regeln, Autorität? Und da gibt es drei Phasen, die uns sehr helfen können, vom Kind zum Jugendlichen. Und ihr alle habt Kinder in unterschiedlichem Alter. Da ist einmal die erste Phase in den ersten drei Lebensjahren. Da muss das Kind lernen, Regeln zu akzeptieren. Einem anderthalb, zweijährigen Kind kann man das noch nicht so erklären, versteht viele Dinge noch nicht, sondern da ist es einfach so. Das Kind nimmt die Welt wahr, wie sie ist. Auch wenn es ihm nicht gefällt, wird es die Eltern so wahrnehmen, wie sie sind. Meine Hauptaufgabe als Papa, als Mama, besteht darin, in aller Konsequenz und Nachdruck daran festzuhalten. Und wenn es dagegen rebelliert, wie vorhin in dem Geschäft, wo ich das Beispiel aus der Beratung erzählt habe, dann muss ich meine Ernsthaftigkeit zeigen. Die kann ich zeigen, indem ich auf Augenhöhe zum Kind gehe, indem ich mir Zeit nehme. Jetzt hör mal zu. Nein, stopp. Du schreist immer noch. Darfst du gern, aber kleinen Moment. Papa will auch was sagen. Mama will was sagen. Hör mal zu. Ich bin auf Augenkontakt und das Kind merkt, es läuft nicht nebenbei her, sondern jetzt nehme ich mir Zeit und ich nehme dich ganz ernst. Beispiel, beobachtet, aus dem zweiten Stockwerk oben ruft eine Mama, zum Essen kommen. Das Kind guckt hoch und spielt weiter. Ich beobachte die Mutter. Ich habe dir gesagt, du sollst zum Essen kommen, es ist Zeit. Das Kind guckt hoch, spielt weiter. Kennt ihr ja alle, ne? Wieder geht die Mutter ans Fenster. Das Kind ist im Sandkasten. Jetzt das allerletzte Mal, wenn du nicht kommst, dann komme ich runter, dann kriegst du den Hintern voll. Das Kind tut die Schaufel weg und geht ganz unbekümmert zur Tür. Merkt ihr, wir haben in unserer Erziehung oft für diesen Schritt einen bestimmten Level, wo das Kind weiß, wenn diese Spannung erreicht ist, dann ist es ernst gemeint. Wenn die Spannung noch nicht erreicht ist, sind es Hintergrundgeräusche. Und viele Mütter und Väter, die haben sich zu Hintergrundgeräuschen gemacht. Nehmen sich selber nicht so ernst, dass sie beim ersten Mal sich schon die Zeit nehmen und sagen, du, wenn du sitzen bleibst da unten, wir fangen jetzt an mit Essen. Wenn du zu spät kommst, ist der Tisch abgeräumt. Ach, das geht doch nicht. Mein Kind hungert. Also ist in unserem Breitengraden schon mal ein Kind verhungert? Ich hab's dir gesagt. Logische Konsequenz. Klar, bis zum dritten Lebensjahr müssen wir als Eltern auch bestimmte Dinge dem Kind sagen, ganz feste Dinge, Riten. Es gibt feste Schlafensgehenzeiten. Ich kann auch nicht den Kleinen dann fragen, wann magst du heute ins Bett gehen? Wollen wir mal diskutieren, du willst sicher noch aufbleiben. Ach, dann bleibt er wieder auf. Kindererziehung ist ja so schwer. Nein. Wenn du im Bett bist und du stehst auf, dann bringe ich dich wieder rein, weil das jetzt dran ist. Wie er essen möchte, ob das, was im Teller ist, auch auf dem Fußboden landen darf. Versteht ihr, wo ist die ganz klare Konsequenz, wo wir uns selber ernst nehmen und wenn das Kind bestimmte Grenzen übertritt, auch das Kind ganz ernst nehmen und etwas mit Nachdruck sagen. Also Schlafensgehenszeiten, Nahrungszunahme. Das Kind braucht Schutz. Die Treppe ist absolut verboten, weil das noch zu gefährlich ist. Die Herdplatte, da werde ich darauf achten. Es geht um dein Leben, du tust dir weh. Das Kleinkind muss lernen, diese Regeln zu akzeptieren. Ich als Vater muss es lernen, konsequent zu sein oder als Mutter und darf nicht denken, ich will lieb sein. Dieses scheinbare Liebsein wird für das Kind grausam. Es kann sich nicht in der Welt orientieren. Nochmal, wenn es das nicht tut und gegen diese Grenzen anläuft, muss ich mir sagen, du hast ein Recht dazu. Denn du weißt nicht, wie wichtig diese Grenze ist. Die muss ich dir sagen. Du darfst gegen die Flöcke anlaufen, aber ich habe nicht das Recht, diese Flöcke zu versetzen. Das ist grausam für dich. Denn die Frage steckt dahinter, Papa, Mama, wie stark bist du? Kann ich mich auf dich verlassen und auf deine Meinung? Ist dir diese Regel wirklich so wichtig? Jetzt kommt die zweite Phase. Das geht etwa bis 3. Bitte nicht so genau nehmen. Ne? Das kann auch 4 oder früher sein. Eltern spüren das. Die erste Phase war die. Jetzt kommt die zweite Phase. Die geht etwa bis zur Pubertät. Jetzt hat das Kind das Recht, die Regeln der Eltern zu testen, zu erproben. Sind es gute Regeln? Dann mache ich sie zu meinen. Und dann werden diese Regeln intrinsisch. Das ist gut. Das mache ich. Nur das, was ich mir zu eigen gemacht habe, das ist auch wichtig. Das bleibt im Leben auch wichtig. Bewusst, halbbewusst, unbewusst. Aber es darf die Regeln der Eltern testen, in dem Maß, wie es die Folgen tragen kann. Dem Dreijährigen sagt man noch, du musst die Jacke jetzt anziehen. Einem älteren Kind, 7, 8 Jahre, du darfst ausprobieren, ohne Jacke rauszugehen. Er wird merken, er kommt zurück. Papa, Mama haben recht gehabt. Oder beim nächsten Mal, wenn die Familie schwimmen geht, muss er zu Hause bleiben, weil er sich einen Schnuppen geholt hat. Das ist dann die logische Folge. Oder du hast gefroren draußen, du bibberst jetzt. Dann darf Mama und dürfen Papa trösten. Ja, das tut mir leid. Nächstes Mal ziehst du dir gleich die Jacke an. Ist doch logisch. Das darfst du zu deiner Regel machen und nicht, weil ich dir das gesagt habe. Also logische Folgen ist nicht immer so leicht. Jetzt wollte ich was von dir erzählen, Tim. Der Tim ist so gern auf Motorräder gestiegen. Da war so in dem Alter irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, mit 6 oder irgend sowas. Wenn irgendwo ein Motorrad stand, ist er drauf. Und wie oft habe ich dann gesagt, du darfst da nicht drauf gehen. Das gehört dir nicht. Ehe man sich versah, war er drauf. Ich habe Kinderwochen gehalten und da stand ein Motorrad, natürlich wieder war er drauf. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich vorbereitet und irgendwann kam er heulend an. Papa, das Motorrad ist mir umgekippt. Ich war ja froh, dass er nicht drunter lag. Jedenfalls habe ich dann gesagt, oh, das tut mir leid. Ich habe ihn in den Arm genommen und wir sind raus und haben das dann gesehen. Mittlerweile war schon der Besitzer da und so und Spiegel abgebrochen und Kratzer dran und alles Mögliche. Okay, ich habe gesagt, du zahlst die Versicherung, Haftpflichtversicherung, gut. Dann logische Folgen, er war schon in dem Alter. Tim, es gibt eine Versicherung, habe ich ihm erklärt, was das ist. Aber da muss man einen Bericht schreiben. Da war, glaube ich, so zweite, dritte Klasse war das schon. Und dann habe ich gesagt, ja, schreib mal auf, wie das alles passiert ist. Ein Versicherungsbericht, das war sein erster Versicherungsbericht. Er hat mir den dann gebracht, ich habe ihn dann verbessert, da kam Uhrzeit dazu und was alles und handschriftlich und das Schreiben war noch mühsam und so. Und dann habe ich gesagt, so, das fehlt alles und habe ergänzt und jetzt muss ich das nochmal abschreiben. Es war echt eine Arbeit, der tat mir schon fast leid. Und dann habe ich gesagt, das schicken wir jetzt der Versicherung zu. Haben wir tatsächlich gemacht. Ja, die haben sicher schon irgendwie gelacht, als sie das gelesen haben. Es war ganz süß. Ich habe den leider nie kopiert. Und die Versicherung, dann habe ich ihm erklärt, schau mal, das ist mein Konto, das sind die Kontoauszüge und irgendwann steht dann der Betrag drin, wo es kaputt ist, waren, glaube ich, 2.000 oder 1.500 Euro, D-Mark damals noch. Also dann kam das Geld, das habe ich ihm gezeigt. Ha, jetzt ist alles erledigt. Versteht ihr die ganze Mühe, die dahinter steckt? Die kann ein Kind ja nicht wissen. Der Ärger vom Besitzer. Das dürfen wir ihm nicht ersparen. Daran lernt es ja für sein Leben. Darum sagen wir, pass auf und so weiter. Wenn du zu spät aufstehst, und musst zur Schule, dann musst du dich hetzen. Das tut mir leid. Tut mir leid. Du musst aufstehen und deinen Wecker. Also, wir haben auf dem Dorf gewohnt. Mein zweiter Sohn, der hat dann einen Wecker von uns gekriegt, weil er immer zu spät kam. Und die Kinder, die wurden abgeholt mit dem kleinen Bus, wo sie sich versammelt haben. Der Jonathan war nicht dabei. Und irgendwann ist der Bus am Haus vorbeigekommen, weil der Jonathan nicht dabei war. Und die haben ihn dann abholen wollen. Und dann kamen sie ins Haus rein, seine Kumpel, die Schulkameraden. Und wo ist der Jonathan? Der liegt noch im Bett. Kommt er nicht zur Schule? Doch, ihr könnt mal hochgucken. Dann sind sie alle hochgestürmt, haben in seinem Zimmer gestanden. Hey Joni, du musst aufstehen, du musst zur Schule. Als er dann von der Schule zurück, er hat sich dann ganz schnell angezogen, kam er zurück, hat er gesagt, Papa, das darfst du nie mehr machen. Habe ich gesagt, ja, aber wenn du doch nicht da bist, ne? Nee, ich werde erst ab der Zeit wirklich immer aufgestanden. Das wollte er nicht mehr. Wenn ich nicht rechtzeitig zum Essen komme, ist das Essen weg. Wenn meine Kleider nicht, wenn ich die nicht in den Schrank einräume oder gebe sie nicht dem Papa, der Mama in die Wäsche, dann habe ich keine Kleider mehr. Und wir müssen manchmal auch ein ganz dickes Fell haben. Mein zweiter Sohn, der wollte dann gerne mal, der hat immer so gern woanders immer geschlafen und dann hat er gesagt, darf ich mal auf dem Fußboden schlafen? Ja, kannst du machen. Auch auf dem Korridor, auf Flur sagen wir, wie heißt es hier? Ja, hat er sich dort hingelegt? Und dann habe ich ihm noch vorher gesagt, du, pass auf, wenn jemand kommt, kann sein, dass er heute Nacht auf dich drauftritt. Dann kam mein zweiter Sohn, ist auf die Toilette und ist auf ihn draufgelatscht. Ja, schnell war er wieder im Bett. Das sind doch Erfahrungen, die dürfen unsere Kinder dann selber machen. Und wir dürfen sie trösten. Wenn ich hätte auch sagen können, komm gar nicht in Frage, du gehst in dein Bett. Warum denn? Also Lebenserfahrung selber sammeln ist manchmal ein bisschen unkonventionell, was da so in der Familie passiert. Also jetzt haben sich nicht meine Regeln geändert in dieser Altersphase, sondern das Kind darf lernen und hat das Recht zu testen. Diese Regeln, die ich mal gehört habe, darf ich testen? Warum muss man eigentlich im Bett schlafen? Warum ist es besser und nicht auf dem Korridor? Nur so können es auch seine Regeln werden. Ach, so einen Scheiß mache ich nicht mehr. Okay, jetzt kommt es in die dritte Lebensphase. Und wir können dazu helfen, dass es immer helfen, dass es intrinsisch wird, dass das Kind, und dazu hat es das Recht, lernt in dieser Phase, dass die Regeln und die, ja, das Leben, wie wir es haben, seine werden, dass es gut ist. Die dritte Phase ist die Pubertäts- und Adoleszenzzeit. Pubertät ist die geschlechtliche Entwicklung, Adoleszenzzeit die Ablösung von den Eltern, wo die Eltern es aushalten müssen, dass sie doof sind und dass die sowieso überholt sind und verstehen das nicht und sowas. In dieser Zeit müssen drei Grundvoraussetzungen da sein. Es muss gelernt haben, Autorität anzuerkennen und trotzdem kritisch zu hinterfragen, zu testen und die Folgen dann zu tragen, wenn was schief geht. Es muss gelernt haben, dass Regeln und Gesetze immer dazu dienen, das Miteinander zu regeln. Also Gemeinschaft zu haben, denn ohne Regeln können wir nicht miteinander leben, sonst können wir uns nicht aufeinander verlassen. Diese dritte Lebensphase, da sind es seine geworden. Und da dürfen wir als Eltern auch gerne sagen, dass wir manche Dinge nicht zulassen können. Jetzt wird diskutiert. Und das ist genauso auch Erziehung, ja? Hey, warum denn nicht? Ach, ihr seid, und die anderen dürfen das alle und so. Ist ja klar, das Kind wird versuchen, immer noch weiter seine Grenzen zu setzen. Jetzt wird diskutiert. Meine Tochter, wieder ein Beispiel, möchte mit ihrer Cousine nach München trampen. 15, 16. Und wir stellen uns dann auf die Bundesstraße und vor die Autobahnauffahrt, da kommen genug vorbei nach München. Das kann ich euch nicht zulassen. Oh, ihr könnt nicht als zwei Mädchen alleine, ich weiß nicht, ob ihr das machen würdet, nach München trampen. Mit irgendjemand Fremdes. Oh, und sie kämpft und sagt, und das ist doof und andere dürfen das und außerdem und ihr seid, oh, also es war recht, richtig schwer. Ich lasse mich erweichen. Ich sage, okay, ihr könnt mal so ein Abenteuer machen, aber ich fahre dann mit dem Auto hinterher. Sie verdreht die Augen, rennt aus dem Zimmer raus und haut die Tür zu. Jetzt habe ich verloren. Vater, will doch lieb sein. Nee, ich muss dazu stehen. Als wir dann schlafen gehen, liegt ein Zettel auf meinem Kopfkissen. Danke, Papa, ich hätte ja auch so reagiert. Versteht ihr? Es geht darum, dass bestimmte Grenzen fest sind. Dass dahinter die Liebe steckt, die wir ihnen vermitteln wollen.